Die Predigt habe ich nach diesem alten deutschen Wort benannt, itzo, jetzt. Beginnen wir mit dem Auftreten des Johannes des Täufers. Hören wir seine Botschaft zuerst, die Gott ihm aufgetragen hatte, da berichtet der Matthäus. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Aber der dort regierende Herrscher folgt diesem Aufruf Gottes nicht und sperrt den Wegbereiter des Himmelreichs einfach weg. Matthäus berichtet dann in der Folge, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und das Markus-Evangelium erweitert diesen Bericht noch um einen wesentlichen Begriff und beachten wir dabei besonders, es handelt sich jetzt um die erste Predigt Jesu. Da steht, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Aber wie? Alle, die es damals gehört haben, waren, so wie auch wir, gefangen und verstrickt in ihrer Sünde. Zu einer aufrichtigen Buße vor Gott reicht es nicht. Denn so einfach kommt ein Sünder aus seinem Sünderdasein nicht heraus. Und wie ein herrschsüchtiger Sünder auf die Wahrheit reagiert, wie er auf die Aufforderung zur Umkehr antwortet, das sieht man an dem Herodes, der den Wegbereiter des Herrn Jesus schließlich sogar umgebracht hat. Mord, das war seine Antwort. Schon sein Vater Herodes der Ältere hat ja auf Jesu Geburt hin tausende Kinder ermordet, um seinen Status und seine Herrschaft zu erhalten. Das muss uns zu denken geben. Es ist der uralte Kampf seit dem Sündenfall, ewiger Tod gegen ewiges Leben, ein permanentes Annichten der Wahrheit Gottes durch teuflische Lüge und die großen Religionen gegen das kleine Häuflein, der Jünger Jesu, der Breite gegen den schmalen Weg, wie er sich seit Jahrtausenden auswirkt und auch jetzt offensichtlich in unseren Tagen. Der Eigenwille des Menschen, sein Angehen gegen den guten Willen Gottes, gegen das Evangelium, der Streit der uns innewohnenden Lüge gegen Gottes Wahrheit, das alles wirkt sich bereits in diesem Leben verheerend aus und nachher tragen wir die Konsequenzen. Wir selber, aber nicht wir allein. Denn der Lohn der Sünde ist die höchste Gefährdung für den Menschen. Sie verhindert unser Leben mit dem Gott, der uns retten wollte. Und unser Ende ist dann ja keines, sondern ein unauslöschliches, selbstverschuldetes Dasein, fern von Gott und seiner Wahrheit und Liebe, die wir ein Leben lang ausgeschlagen haben. Ein schreckliches, immerwährend bleibendes Jetzt. Ein bohrendes, nagendes Feuer in uns und in denen, die wir mitgerissen haben durch unser Tun, auch die engsten Verwandten mitunter. Denn dann wurden doch an uns zu Schanden, die Gott hätten suchen und finden sollen. Und deshalb ergeht an jeden von uns bis zu dieser Stunde die Aufforderung Gottes, tut Buße, kehrt um, glaubt an das Evangelium. Nur, wir Menschen können nicht. Die Sündernatur lässt ein Umkehren höchstens innerhalb der eigenen Grenzen zu. Heraus aus dem Sünderdasein kann der natürliche Mensch nicht, nicht von sich aus. Jesus spricht daher von seinem nahegekommenen Einfluss in unserem Innern, von der Herrschaft des Himmels über den Menschen. Aber die kann ich nicht selber herbeiführen. Wollen aber kann ich. Zustimmen können wir, wenn der rettende Gott unsere schreckliche Sündernatur uns aufzeigt. Ja, zustimmen in dem Moment, in dem Gott redet. Das ist für uns die einzig mögliche und richtige Reaktion auf sein Wort. Tue du Buße und glaube an das Evangelium. So sagt Gott, denn heute, jetzt wird es dir verkündigt. Das Reich der Himmel, die Regentschaft Gottes über dein Herz ist ganz nahe gekommen. Heute, jetzt hast du diese Botschaft gehört. Aber wenn die Welt die Natur des Menschen beschreibt, dann ist damit unsere natürliche Herkunft gemeint, unsere Begabungen und alles, was damit zusammenhängt. Gott aber spricht eine andere Sprache bezüglich unserer Natur. Der große Arzt der Seelen, der sieht ja unser krankes Herz an und stellt eine heilsame Diagnose, wenn er sagt, so in Galater 2 und Judas, von Natur aus bist du als Sünder geboren, als einer, der das Ziel verfehlt, nämlich mich. Und deshalb musst du auch von Natur aus immer alles lästern, wovon du nichts verstehst, aber an dem, was du von Natur aus kennst, wie die unvernünftigen Tiere, an dem verdirbst du dich. Und es sind ja nicht nur die Suchtmittel, die uns kaputt machen. Es ist auch nicht nur der Hass untereinander oder Neid oder Missgunst. Es sind nicht nur die schweren Krankheiten wie der Krebs oder die Seuchen. Nein, es gehören ja auch die angenehmen Dinge dazu. Unsere stilvolle Literatur, unsere so geschätzten Diskussionen, all die schönen Künste, die der Mensch so hoch hält. Wenn sie aber Gott verfehlen, und das tun sie, weil sie ihm nicht die gebührende Ehre geben, dann verderben wir uns damit auch automatisch mehr und mehr. Wir sind dem Nichtigen zugewandt, von Natur aus, und lassen Gott oft links liegen. Wir selber sind uns Mittelpunkt und Hauptsache. Und das muss schief gehen vor dem, der uns geschaffen hat, um Gemeinschaft mit uns zu haben und um bei uns zu wohnen. Jawohl, erkennt der natürliche Mensch, dass ein Gott existiert und das gibt er auch meistens zu. Aber er kann und will Gott nicht die Ehre geben, die ihm zusteht. Der von Gott abgefallene Mensch ist nicht in der Lage dazu. Im Römerbrief steht im 1. Kapitel, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, so dass ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Ja, Jesu erste Predigt an unsere unverständigen, verfinsterten Herzen lautete trotzdem, ja gerade deswegen, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Wort Gottes sagt sogar, Gott weist alle Menschen an, Buße zu tun, überall. Das steht in Apostelgeschichte 17. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Gott gebietet uns, Buße zu tun. Und damit wird es leichter. Denn damit steht für uns verlorene Sünder sein Befehl und vor allem die damit verbundene Möglichkeit im Raum. Aber ist uns auch aufgefallen, welche Rolle der Zeitfaktor dabei spielt? Seit dem Beginn dieser Predigt hören wir zeitbezogene Sätze aus Gottes Wort. Das Himmelreich ist nahe gekommen, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, jetzt aber gebietet Gott, jetzt. Und es ist wahr geworden, dieses Jetzt. Gott betont ausdrücklich, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Eine Gräfin, die im 17. Jahrhundert gelebt hat, sie heißt Emilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, hat in Verse gefasst, was das für sie und für uns bedeutet. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Hin geht die Zeit, her kommt der Tod, ach, wie geschwinde und behende kann kommen meine Todesnot. Es kann vor Nacht leicht anders werden, als es am frühen Morgen war. Solange ich lebe auf dieser Erden, lebe ich in steter Todesgefahr. Herr, lehr mich stets mein End bedenken und, weil ich einstens sterben muss, die Seele in Jesu Wunden senken und ja nicht sparen meine Buß. Ja, diese dichtende Seele hat noch andere Lieder geschrieben, eines davon heißt, bis hierher hat mich Gott gebracht. Und das ist der Schlüssel zu der Aufforderung Gottes, tue Buße, das Himmelreich ist nahe gekommen, glaube an das Evangelium. Denn was ich als Sünder nicht kann, weil ich ungeeignet und kraftlos bin für himmlische Dinge, das hat Gott getan, indem er seinen Sohn gesandt hat. Das heißt, Christus selbst eröffnet uns die Möglichkeit der Umkehr. Jetzt. Christus hat den Glauben, den er uns geben kann und will. Christus in uns, das ist das nahegekommene Himmelreich, das uns, wenn wir wollen, neu macht und unsere Herzen unter die gute, ewige Herrschaft des Vaters bringt. Aber sogar auch das Wollen ist Christi Sache, so wir ihn darum bitten. Und darum sagt uns der Herr, geht ein durch die enge Pforte, aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Eng und schmal, weil es keine andere Möglichkeit gibt, als durch die eine Tür, nämlich Christus, hineinzugehen ins Reich der Himmel. Jetzt müssen sich aber nicht diejenigen beruhigt zurücklehnen, die schon lange Christen sind, denn Anteil zu haben am Evangelium ist eine dynamische Kraft des Himmels, ein geistliches Naturgesetz, das bei Weitem nicht von jedem in Anspruch genommen wird, der recht unauffällig in der christlichen Gemeinschaft sitzt. So heißt es wohl im Römerbrief Kapitel 8,1, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Aber im zweiten Teil des Wortes wird das neue Wesen genau definiert, die neue Natur. Da heißt es, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es kommt nämlich gar nicht selten vor, dass jemand das Wort tut Buße und glaubt an das Evangelium, versucht rein menschlich zu befolgen und sich außerhalb des herrlichen Evangeliums vom Sohn Gottes, außerhalb der Herrschaft des Himmels, eine eigene Version aufbaut, ein kleines menschliches Evangelium Leid, soweit der Sünder sich das eben selber zurechtmachen kann in seiner alten Natur. Und wie viele werden deswegen schließlich doch verloren gehen? Und wie wenige werden von der Kanzel her gewarnt? Wie viele bestärken sich darin noch gegenseitig? Menschen, die über den Zaun eingestiegen sind, nicht durch die Tür Jesus gekommen. Jesus sagt in Johannes 10, in den Versen 7 und 9, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Und noch einmal, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und es muss geklärt sein in meinem Leben. Kein Sünder kann menschlich von sich aus Buße tun, denn das wird weniger als eine halbe Sache. Genauso wenig kann ich mir selber das Himmelreich überstülpen. Und ebenso wenig ist das nahegekommene Himmelreich ein Zustand, wo man aller Probleme ledig ist hier auf Erden. Wo ein Mensch noch Gutdünken vor sich hinlebt und Gott nickt beständig dazu. Das Gegenteil ist der Fall. Durch viele Bedrängnisse müssen die Kinder Gottes gehen, auf dem schmalen Weg. Und der Name dieses Pilgerpfades ist Christus allein. Denn genau das ist die Ursache, dass viele diesen Weg nicht finden oder nicht finden wollen. Sie ziehen das bequeme alte Sünderleben vor mit christlichen Möglichkeiten. Ja, auch diesen Weg gibt es, der ist breit. Und der Name dieser Straße heißt christliche Religion. Und da fällt die Herzensregentschaft durch den Himmel weg. Das Reich Gottes in mir. Da tut der Mensch dann so weit Buße, wie er eben mag, ein Stück weit kehrt er um, innerhalb seiner Sündernatur, aber verlassen kann er sie nicht. Das ist aber kein neues Leben in Christus, kein Leben aus Gott. Da ist nicht die neue Schöpfung, die als einzige gilt vor Gott. Das sind die Jungfrauen ohne Öl in den Lampen. Aber so leben und lehren leider viele, die sich Christen nennen, und daher sagt Gottes Wort, wenige sind es, die den rechten Weg finden. Hast du ihn aber gefunden, dann spricht Gott immer weiter dein Herz an, tagtäglich. Und das allein ist seliges Sein und Leben hier auf Erden, gerade in den Schwierigkeiten. Aber du musst die Kosten überschlagen haben für dich, bevor du durch die Pforte gehst, denn viele sind stecken geblieben und sind zurückgegangen vor lauter Selbstmitleid. Jesus hat zu den Juden einmal gesagt, der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Und gleich darauf lesen wir, als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Und im selben Moment setzt Jesus nach. Wir lesen, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So steht es in Johannes 8, 29 bis 32. Um es kurz zu machen, am Ende dieses Kapitels wollen sie ihn steinigen, wollen ihn umbringen. Sie, von denen es vorher geheißen hat, dass sie an ihn glaubten. Was ist das für ein Glaube? Das ist der Glaube, den meine sündige Natur hervorbringt. Ein Glaube, der auf menschlichen Sand gebaut ist und nicht auf den Felsen, auf Gott. Aber bei der nächsten Gelegenheit, beim nächsten Wort Gottes, steige ich vielleicht schon innerlich aus. Und wenn Gott noch weiter redet zu mir und mir ins Gewissen redet, dann will ich Gott loswerden. Aber in der Gemeinschaft bleibe ich trotzdem weiter sitzen. Vor Menschen bleibe ich der Gläubige, nicht aber vor Gott. Der Gott redet immer zu den Seinen. Und die Kinder des Gehorsams, die wissen jetzt. Jetzt gilt es, seiner Stimme, seinem Wort gehorsam zu sein. Man muss aber sagen, hilf her. Zweimal, dreimal redet Gott im Leben jedes Menschen. Aber vielleicht bei manchen sogar noch öfter. Und bietet mir seine Gnade an, seine tätige Hilfe zur Umkehr, zum Empfang des ewigen Lebens in Christus und für die Himmelsherrschaft über mein böses, arges Sünderherz. Ein neues Herz will er mir geben, das nicht mehr beherrscht wird von Ehebruch und Unzucht, von Unreinheit und Zügellosigkeit, vom Dienst an Nichtigkeiten, von Feindschaft und Streit und Eifersucht und Zorn, von Selbstsucht, von Zwietracht und Neid und Mord, von Schlemmen und von Saufereien, von Ichsucht und Ehrsucht. Von all diesen Dingen hat Gott vorausgesagt, dass die, welche solche Dinge weiterhin tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und Gott spricht in diesem Zusammenhang auch von Feiglingen, vom Geiz, von der Habsucht, vom Hadern, vom Ungerechtsein und auch vom Diebstahl. Robert Chapman hat dazu einmal vermerkt, nehmen wir 10 Minuten in deinem Leben. Und du könntest in dieser Zeit im Wort Gottes lesen und zu ihm sprechen, könntest dein Herz auf ihn ausrichten, könntest in seinem Dienst stehen. Aber du verwendest sie lieber für dich und näherst dich nicht Gott in dieser Zeit. Was das ist? Diebstahl und Zielverfehlung. Denn ich kann in jeder Minute mich Gott nahen. Wir singen ja auch, meine Zeit steht in deinen Händen. Es ist ein Bibelwort und doch oft eine Lüge. Die Tür ist offen, der Vorhang ist zerrissen und wer weiß, wie nahe mir mein Ende ist. Ich werde auch in wenigen Minuten wieder ins Auto steigen und die 100 Kilometer nach Linz vor mir haben. Aber werde ich diesmal auch wieder gut zu Hause ankommen? Und werde ich morgen früh aufwachen, wie schon 23.856 Mal in diesem Leben? Ist denn diese Zahl eine Gewähr und hätte ich eine Garantie, sie wäre längst abgelaufen. Das Wort tue Buße und glaube an das Evangelium ist nicht etwas, das man nur einmal zu bedenken hat. Das steht täglich vor uns, noch. Denn Gott sagt jetzt immer noch zu mir und zu dir, siehe jetzt ist die angenehme Zeit, siehe jetzt ist der Tag des Heils. Komm du jetzt her zu mir, kehr jetzt um zu mir. Gott gebietet es dir, wir haben es gehört, und in Christus bietet er uns die Möglichkeit. In Christus geht das, die Zeit ist erfüllt. Das gilt für den noch immer fernstehenden Sünder, den Gott gerettet sehen will, für den er seinen Sohn in den Tod gegeben hat. Das gilt auch für den, der inzwischen sein eigenes Evangelium zusammengebastelt hat, aus ausgesuchten Teilen des Wortes Gottes, und das gilt für den bereits Wiedergeborenen, der immer wieder hinzutreten will, und es auch tut zu Gott. Ja, komm jetzt. Das große Wort für den Eintritt in Gottes Heilsplan und für das weitere Leben dann aus dem Geist Gottes, das heißt jetzt. Jetzt, das ist das wesentliche Wort im ganzen geistlichen Wortschatz. Immer wieder jetzt. Oder wie Modersohn es bekanntlich ausgedrückt hat, die 3 kleinen G. Ganz gern gleich. Einem in Jesus neu gemachten Menschen dem fällt es leicht. Denn der hat dieses neue Herz, diese andere Natur, die immer auf das Jetzt Gottes ausgerichtet ist. Das Wort Natur und natürlich hat für ihn eine andere, eine neue Bedeutung bekommen. Da treiben wir dazu ein wenig Wortglauberei mit G. Etymologisch stammt das Wort Natur vom lateinischen Natura her mit der Bedeutung das Hervorbringen, die Geburt, die natürliche Beschaffenheit, das Wesen und die Schöpfung. Und Gottes Kindern ist damit eine besondere Wesensverwandtschaft zu eigen geworden in der neuen Natur, eine geburtsbedingte, eine natürliche Ähnlichkeit, ein unaufhaltsames Ziehen zum Sohn und zum Wort Gottes. Also hat Gott es ja auch definiert im 1. Petrusbrief, denn da steht, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Ist es nicht ein wunderbares Willkommensgeschenk für ein Gotteskind, beim Eintritt ins Reich der Himmel, geboren zu sein aus dem Wort Gottes, ewig bleiben zu dürfen? Kann es etwas Höheres geben für einen armen, verlorenen, sündigen Menschen, der auf die Verdammnis zugegangen ist, als dass er jetzt durch Christi Liebeswerk neues Leben hat, jetzt geboren aus dem guten Wort Gottes, nicht nur erlöst von den Sünden, nicht nur gerechtfertigt vor Gott durch Jesu Kommen und seinen bitteren Tod für uns, mit dem er bezahlt hat für unsere Schuld, durch den er uns erlöst und uns nahe gebracht hat zu Gott. Durch Jesus werden wir ja errettet vor dem zukünftigen Zorn durch seine Auferstehung. Nicht nur begnadigt, sondern neu gemacht, in ein neues, ganz anderes Leben versetzt, in die himmlischen Örter, in eine ganz andere Wesensart, neu geboren aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Jetzt! Dieses Wort steht 57 Mal in den Lehrbriefen des Neuen Testaments. Die Gnade Gottes ist jetzt da, die tätige Liebe Gottes im Leben seiner Kinder. Aber die Gnade, die wir für den gestrigen Tag empfangen haben, die genügt nicht mehr für heute. Gottes Gnade ist deshalb alle Morgen neu, so neu wie die Barmherzigkeit Gottes. Und die Gnade Gottes, das ist die überfließende, tätige Güte und Hilfe, und wir können immer damit rechnen, dass sie da ist und ausgeschöpft werden kann. Ja, wozu? Zum Umkehren, zum Leben aus Gott, zum rechten Verhalten und rechten Antworten, zum Abkehren vom Zorn, zum Gebet und zum Erhörtwerden. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten steht im Wort, wenn unsere Geduld auf die Probe gestellt wird, ist Gottes Gnade da und sie ist größer als alle unsere Lebensumstände. Da verweilen wir noch einen Moment bei dem weiten sprachlich-historischen Feld des Wortes Gnade. Zwei hebräische Worte zeigen seine Bedeutung und die sind Huld und Gunst einer Person gegenüber und eine hilfreiche Tat. Und zwar aus einem bestehenden Treueverhältnis heraus, einen Liebeserweis. Und in beiden Fällen steht jeweils die Tätigkeit im Vordergrund, wie in einer guten Ehe. Ein drittes hebräisches Wort drückt tätige Barmherzigkeit aus. Es meint die Armut wegnehmen, tätig helfen in jeder Lebenslage. Es taucht bei diesem Wort Gnade in der Bibel nie der Begriff einer distanzierten, gnädigen Haltung auf, sondern vielmehr ein barmherziges Hinzutreten Gottes und die liebevolle Übernahme einer für den Menschen auftauchenden Lebenssituation seinerseits. In der King James Version von Psalm 63,4 steht, deine liebevolle Zuneigung ist besser als Leben. Und soweit das Wort Gnade im Hebräischen in unserer Bibel. Aber der Satan, der nimmt weg, was gesät ist, so viel er nur kann und so viel wie nur möglich. Und der Mensch lässt das zu und lässt sich ein so gutes Wort stehlen, verballhornen und aushöhlen. Ein Wort, das von Gott her so herrlich mit Gutem belegt ist. Aber gehen wir weiter zum griechischen Wort für Gnade. Das bedeutet wieder eine entsprechende Tat, die Freude bereitet, wohlwollende, tätige Freundlichkeit, Wohltat, Liebeswerk. Und prinzipiell ist also festzustellen, dass es sich bei Gottes Gnade nicht um eine Zuneigung handelt, die aus der Ferne wohlwollend dem Menschen gegenübersteht, sondern um eine Macht, die mit den Gebundenheiten des Menschen fertig wird. Eine Macht, die überwindet und die festhält. Und deshalb ist auch die Rechtfertigung aus Gnade nicht eine Begnadigung, sondern ein durch Gnade Gottes verwandeltes Leben in Gerechtigkeit. Im Unterschied zum alten Bund wird im neuen Bund durch Gottes Gnade eine Kraft wirksam, die sich im Leben praktisch auswirkt. Und daher unser herrliches Eingangswort, die erste Predigt unseres Herrn auf Erden, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Um es praktisch zu sagen, was dem Kind Gottes täglich begegnet, wenn es im Willen Gottes bleibt, wird von der Gnade Gottes übernommen. Und das liegt im Sinne der göttlichen Vaterschaft, die nicht ruhen kann, die seinem Kind immerzu, und das ist dieses Wort Itzo, entgegeneilt und es hebt und trägt und errettet. Und es ist darum sehr schade, dass wir den Begriff der Gnade Gottes im Lauf der Zeit uns haben so verdrehen lassen, ihn so ausgehöhlt und reduziert haben zu einer Art unverdienter Straffreiheit, zu einem nur begnadigt sein. Aber viele denken so. Sündenvergebung ja, aber kein neues Leben, das Gott übernimmt. Man könnte ja etwas verpassen hier auf dieser Welt. Mehr wollten wir auch nie, solange wir Sünder waren und keine Gotteskinder, die von Christus zu der herrlichen Freiheit in ihm berufen sind, von der er sagt, lasst euch jetzt nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft einspannen. Wenn wir Gottes Gnade reduzieren auf Sündenvergebung allein, dann glauben wir nicht an sein gutes Evangelium, sondern wir hebeln es aus über weite Strecken. 132 Mal steht die Gnade im Wort Gottes im Neuen Testament. Und es handelt sich nicht nur um Rechtfertigung, nicht nur um Vergebung der Sünden, wie wir das ersatzweise so verengend hineininterpretieren. Einige Beispiele sollen uns das beweisen. Es steht in Lukas 2,40, das Kind, nämlich Jesus, aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Wie könnte man denn bei Jesus von Sündenvergebung oder begnadigt sein sprechen? Nein, da ist etwas ganz anderes, da ist mehr. Die Gegenwart Gottes ist da. Die Gnade ist die Dynamik des lebendigen Gottes, der dein Leben übernimmt, damit es wird, wie es sich vor ihm gebührt. Und das nächste Beispiel sagt dasselbe aus. Das steht im Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Auch hier können wir nicht von Begnadigung sprechen, nicht wahr? Und drei weitere Worte Gottes dazu. In Johannes 1 im Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der übernächste Vers sagt, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und der nächste Vers, und denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ja was? Was ist geworden? Die tätige Hilfe Gottes im Leben ist durch Christus geworden. Wenn nicht gerade du die brauchst. Zum Leben, zum Arbeiten, in den Sorgen und zum Sterben. Im zweiten Korintherbrief lesen wir von einer weiteren Gnade. Da schreibt Paulus, in dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Also auch hier keine weitere Begnadigung, sondern die Gemeinde in Korinth soll eine tätige Unterstützung, einen Eingriff Gottes zum Leben empfangen. Und der zweite Petrusbrief spricht vom Wachstum in der Gnade. Da steht im Kapitel 3, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Und nicht zuletzt sei hier der letzte Satz der Bibel erwähnt, da steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das heißt, die Gnade, die tätige Hilfe. Worum handelt es sich also bei der Gnade, wenn es nicht das Begnadigtsein ist? Es handelt sich um das Wirken Gottes in unserem Leben, um die Fülle des Christus, die er uns heute und morgen darreichen will und wird, wenn wir sie nicht von uns weisen. Das Teuflische am Verdrehen der Worte Gottes ist letztlich immer die Zielverfehlung. Wenn wir nämlich die Gnade, das Wirken Gottes in unserem Leben von uns schieben, weil wir nur begnadigt sein wollen und lieber selber weiterwursteln, dann werden wir automatisch zur bitteren Wurzel und schaden uns und anderen. Und wenn wir so aber anderen Ärgernis geben, den Kleinen, die an Jesus glauben oder noch hinzugetan werden sollen, dann sagt Jesus, es wäre besser, es würde uns ein Eselsmühlstein um den Hals gehängt und wir würden ersäuft werden in der Tiefe des Meeres. Es ist nicht egal, ob wir immer, das heißt jetzt, aus der Gnade leben oder auch nur manchmal aus der Gnade, die Gott uns darreicht, oder ob wir aus unserem eigenen leben. Die Frage an uns ist, versäumen wir es nicht oft in diesen Dingen, in der Trübsal, in der Not, in der Angst, genau in diesen Situationen, die Gnade Gottes zu beanspruchen, die in Christus für uns immer bereit ist? Es geht dabei nicht in erster Linie darum, Gott um Hilfe zu bitten für die Zeit der kommenden Not, es geht um das Jetzt. Es handelt sich darum, Gottes Gnade jetzt zu ergreifen. Es wäre ja falsch zu denken, ein wenig durchhalten muss ich noch, bis ich Zeit habe zum Beten. Nein, bete lieber gleich jetzt, ergreif die Gnade Gottes jetzt, in dem Augenblick, in dem du ihrer bedarfst. Aber wie lange dauert es oft, bis wir endlich gelernt haben, dass wir uns in Gottes Gnade jetzt hineinstellen dürfen, weil Christus da ist. Die Gnade hört nicht auf, sie ist jetzt da. Du kannst jetzt sofort umkehren, du kannst jetzt sofort kommen, du wirst jetzt sofort angenommen. Paulus schreibt, Gottes Gnade wirkt in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Arbeit. Wir müssen gerade in der Trübsal, in der Not und in der Angst zeigen, in den unmöglichsten Situationen, dass wir jetzt auf Gottes Gnade abstellen. Und zwar so fest, dass wir uns selber wundern und auch andere sich verwundern unsertwegen. Demnächst sollen wir nicht anfangen. Demnächst sollen wir nicht kommen, sondern jetzt gleich. Und da steht im 2. Korinther 6, 2, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und da möchte ich bitten, jetzt noch ein wenig Wortglauberei mit G betreiben zu dürfen. Das Wort jetzt hat sich im Deutschen entwickelt aus dem zusammengewachsenen mittelhochdeutschen IE, das heißt immer, und zu O, das heißt zu. Das heißt immer zu, dieses Wort jetzt, itzo, wie es die veraltete Nebenform in seinem Wort noch beweist. Wir müssen aber zugeben, wir haben auch dieses Wort ausgehöhlt. Wir haben es zu einem Moment gemacht, haben es degradiert dazu. Einen Moment, der im Nu vergangen ist. Aber itzo, beziehungsweise jetzt, war stets ein Immerzu, war allemal ein ständiger und fortwährender Bestandteil der Gegenwart. Alleine das ist schon Gnade, jetzt davon hören zu dürfen, dass Christus jetzt für mich nicht nur vor dem Vater betet, sondern mir auch jetzt seine tätige Hilfe zur Umkehr und zu allem anderen Heil zur Verfügung stellt. Die Länge der Dauer und das Ende dieses Begriffs jetzt ist unbestimmt. Aber am Wirken ist es jetzt. Ein paar Beispiele aus dem Wort Gottes mögen das unterstreichen. In Kolosser 1 steht nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Vor dem Kommen des Christus gab es ja kein solches Jetzt, wie es jetzt offenbar gemacht ist. Und wem ist es geoffenbart? Den für Gott in Christus Abgesonderten. Jetztzeit ist immer noch Gnadenzeit. Und das sagt auch das nächste Wort aus, in der 2. Thessalonicher, im Kapitel 2. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Da könnte das ein Hinweis sein auf die momentane Entwicklung um uns herum. Aber weiter, in Hebräer 9, 24 steht, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und in Kolosser 1 steht, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Und Epheser 2, 13 sagt, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und es gäbe noch 50 weitere Bestätigungen in den Lehrbriefen. Eine, die wir schon angeführt haben, wollen wir aber nun hier aus gutem Grund wiederholen. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das Jetzt in dieser wunderbaren Zusage beinhaltet die uns in Christus zur Verfügung gestellte Möglichkeit, nämlich jetzt gemäß dem Geist zu wandeln. Ja, bin ich vielleicht gerade im Sündigen begriffen? Muss ich mich jetzt ärgern? Plagen mich ungute, unfreundliche Gedanken, missgünstige Gedanken, habsüchtige Gedanken. Vor mir steht das Jetzt Gottes. Seien wir doch nicht wie der Mann mit der Kehrichthake, der immer nur auf seinen Dreck, also nach unten konzentriert ist und er betet und oft tut er das und tut das lange schon, aber er kehrt immer weiter zum Boden gewandt. Heben wir doch die Augen auf, das Jetzt Gottes sagt uns, du darfst jetzt aus mir leben, aus meinem Portemonnaie, anstelle deiner dürftigen Möglichkeiten. Darum, wo du auch hingeführt wirst, durch die äußeren Umstände, wo immer es auch sei, nimm du in jeder erdenklichen Lage Gottes Gnade jetzt in Anspruch. Sie ist da, sie ist gegenwärtig, durch Christus, in Christus. Zum Umkehren, zum Leben, zum im Glauben bleiben. Es ist nicht nötig, sich dem Himmelreich zu entziehen, da Christus doch gekommen ist. Das Reich der Himmel, das ist dir jetzt nahe, sehr nahe. Als Jesus gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Andere Übersetzung, mitten in euch. Da mitten unter uns ist es da, weil Christus gekommen ist und weil der Geist Christi jetzt da ist. Und kein Mensch könnte umkehren, kein Mensch könnte bekehrt werden, wenn nicht das Reich der Himmel in Christus nahe gekommen wäre. Die Frage ist jetzt nur, wie lange wird es anhalten, das jetzt für mich, wenn ich nicht dem Reich der Himmel Rechnung tragen will. Und das gilt besonders auch für den Gläubigen, denn wenn der nicht aus Christus sein Leben bezieht, dann lebt er aus dem eigenen und führt andere durch sein Beispiel in die Irre. Durch seine Worte und durch seine Taten. Und deshalb sagt Gottes Wort in Hebräer 12, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Ja, wir würden alle furchtbar erschrecken, wenn wir die ganze Tragweite dieses Umstands erkennen würden. Es handelt sich dabei um Menschen, die für ihre Verwandten beten, für ihre Kinder beten, dass sie zum Glauben kommen möchten, aber sie selber leben nicht aus der Gnade Gottes. Und dann steht in Hebräer 3 darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Lebst du aber tatsächlich jetzt aus der Gnade, lässt du jetzt, und darauf kommt es ja an, lässt du jetzt die Gnade Gottes wirken in dir, dann ist einer der stärksten Beweise dafür, dass du jederzeit gedemütigt, beleidigt und klein gemacht werden kannst und doch darunter bleibst, ohne dass du auch nur die geringste Spur von etwas anderem zeigst, als die jetzt in dir und an dir wirkende Gnade Jesu. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt der Herr, und das ist der Prüfstein Gottes, den er uns in die Hand gelegt hat. Aber schauen wir zuerst immer uns selber an, im Spiegel Gottes, in seinem Wort, und vergessen wir dann nur nicht, wie wir in Gottes Augen gestaltet sind, wie wir aussehen. Denken wir immer wieder an die erste Predigt Jesu, beachten wir das Jetzt Gottes in unserem Leben, bis es heißt, komm jetzt herauf. Im 1. Johannes im Kapitel 3 steht, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist noch ein ganz wesentlicher Aspekt, das jetzt in diesem Zusammenhang, nämlich die Erwartung dieser Verheißung, Jesus sehen, ihm gleichgestaltet zu werden und die Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde. Und das schafft in uns eine bleibende und lebendige Hoffnung, so dass wir wissen, wir werden nicht für immer auf ein irdisches Jetzt beschränkt bleiben, auch wenn aus Gottes Gnade das Jetzt täglich neu ist für uns, in jedem Augenblick und jeden neuen Morgen zu jeder Stunde. Aber einmal werden die Tage dann nicht mehr sein und die Zeit wird nicht mehr sein. Und dann werden wir ernten, was wir heute in diesem, unserem Jetzt haben tun und aussehen dürfen, durch die tätige Gnade unseres Herrn und Heilands, in seiner Treue und in seinem Gehorsam, in der Arbeit im Weinberg. Und dann wird das Irdische in ein ewiges Jetzt verwandelt werden. Und wir werden immerfort, also Itzo, den vor Augen haben, der die Ausstrahlung von des Vaters Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist, wie der erste Petrusbrief es uns verheißen hat. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Amen. Amen.